Das ist ein Zweiteiler, du hörst gerade Teil 1.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ob wir jetzt starten oder nicht starten, aber Sebastian nickt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geh mir weg mit Netzwerken mit dem Leo.
Dem Sebastian.
Und wir haben heute einen Gast, der Flo von Neumann und Müller. Hallo Flo.
Moin.
Schön, dass du dabei bist.
Danke.
Schön, dass wir hier sein dürfen, ehrlich gesagt. Wir sitzen in deinem wunderschönen Büro hier in Hannover im ICT. Bin ich das jetzt richtig? Kann man das ICT nennen?
Das kann man so sagen, ja.
Und dürfen diese Podcast-Folge hier aufnehmen. Du hast uns nach Hannover eingeladen. Sebastian ist heute Morgen mit der Bahn angereist.
Ja.
Nicht ganz so flüssig.
6.22 Uhr den ersten Zug genommen und dann zum Glück um 12.20 Uhr in Hannover gekommen. Aber war eine halbe Weltreise. Das würde zu lange, das jetzt hier auszuführen.
Aber du bist hier und das ist die Hauptsache.
Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe und gespannt. Zum ersten Mal sitzen wir uns wirklich gegenüber oder nebeneinander und rekorden das hier alles auf eine ganz neue Art und Weise. Ich bin sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt, aber das wird gut.
Ich auch. Uns kennt ihr ja jetzt, Flo kennt ihr noch nicht. Magst du dich einmal kurz für Leute vorstellen, Flo?
Das kann ich gerne versuchen. Wie viel Zeit habe ich? Nein, so ich fange mal kurz an. Florian Nürnberger ist mein Name. Du hattest es gerade schon erwähnt. Ich bin seit 90er Jahren in der Veranstaltungswirtschaft zu Hause, war lange Zeit selbstständig, seit 2017 bei der Firma Neumann und Müller und abgesehen davon, wenn ich nicht mich mit dem Thema Veranstaltungswelt beschäftige, bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, ein Haus, einen Hund, ein Kombi, total langweilig.
Ein ruhigen Hund, einen sehr schönen ruhigen Hund, muss ich sagen. Bin ich ein bisschen neidisch.
Ja, den durften wir schon kennenlernen.
Ja, das stimmt. Du bist seit 2017 bei Neumann und Müller und hast bei Neumann und Müller auch in deiner aktuellen Position gestartet oder wie war so deine Laufbahn bei Neumann?
Meine Laufbahn fängt ein bisschen früher an, also kennen tun wir uns schon seit Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre. Ich habe, bevor ich hier war, war ich knapp 20 Jahre selbstständig und habe vieles gemacht, war als Techniker, als Projektleiter, als Fachplaner und als Dozent unterwegs, habe mal ganz früh im Bereich Ton gestartet. Bin dann auch so wohlbehütet in einer analogen Welt aufgewachsen und habe noch richtig mit der Rasierklinge Tonbänder geschnitten und so. Und das kenne ich alles tatsächlich noch bin auch als Tonmann an die Firma Neumann und Müller damals geraten. Das war ja auch irgendwie in der frühen Zeit ein wirkliches Kernthema hier im Haus. Und habe mich dann aber auch sehr früh in der Zeit, als noch alle über die Frage diskutiert haben, ob digitale Mischpulte denn jetzt besser klingen als analoge und ob das überhaupt geht, da in die Richtung sich hinzuentwickeln, keine Angst vor der Zukunft gehabt und fand das spannend, was da an Möglichkeiten auf einmal auf uns zukam. Und mit den Pulten kamen halt auch einfach neue Übertragungsformen dazu und in den ersten Jahren haben wir halt eben schon über Netzwerke natürlich auch geredet und das war dann sehr, sehr früh ein Thema, mit dem ich mich auch ja vor allem aus Eigennutz beschäftigt habe, denn das musste ja funktionieren, was man da benutzt hat. Aber ich fand es halt einfach auch wahnsinnig faszinierend, dass man jetzt nicht mehr mit dem R2-Kabel zum Systemcontroller gelaufen ist und dann hier links ein bisschen was verändert hat und rechts ein bisschen und dann ist man wieder vorgelaufen und hat gehört, sondern dann zum ersten Mal mit dem Rechner in der Hand irgendwie per WLAN die Dinger steuern können und dann direkt zu erkennen, was da ein Ergebnis passiert, das war schon stark.
Ja, ist seit 2000 ein Thema mit diesen digitalen Mischpulten. Ich erwähne es immer wieder bei Schulungen, seit wann es das ganze Thema gibt und dass wir so langsam auch in kleineren Buden damit anfangen, über Netzwerke zu sprechen. Du hast gesagt, du warst als Tontechniker und auch Dozent tätig. Was hast du doziert und seit wann machst du das?
Das war eine Folge eigentlich aus meinen ersten Jahren auf der Straße. Also ich habe halt, wie gesagt, in den Anfangsjahren viel als Tonmann gearbeitet und habe dann in dem Kontext auch angefangen, Netzwerke zu bauen, von Steuernetzen Dann natürlich aber hin auch zu einfach Signalübertragungen, die wir darüber ja schon gemacht haben. Also wir reden ja über CobraNet und solche Dinge, Ethersound, das ist alles schon Ende älter, der 90er mit der Einführung von PM1D. Das war, muss so 2000 ungefähr gewesen sein, dass das auch bei Neumann und Müller das erste Mal ein Thema war. Haben wir ja angefangen, über Netzwerke unsere Audiosignale zu übertragen. Und die Auseinandersetzung damit fand seitdem statt. Ich habe das, wie gesagt, immer gerne gemacht und habe mich da auch einfach weit über meine Tätigkeit im Job mit auseinandergesetzt. Mich hat das irre frustriert, dass ich da so ein Gerät hatte, so eine Blackbox, von der ich nicht genau wusste, was da drin stattfindet. Irgendwie ein Mischpult war früher Spule, Kondensator, Widerstand und man konnte da mit einem Messgerät und mit einem Lötkolben eine Menge irgendwie wieder gerade biegen. Und dann kamen halt irgendwann digitale Mischpulte, wo ich mich auch nur darauf verlassen konnte, dass die Funktion von dem Gerät jetzt erstmal funktioniert, ne, dass das Ding halt seinen Job tut. Aber für die Übertragungskette war ich ja schon verantwortlich in meiner Funktion. Und das dann halt einem Gerät zu übergeben und zu hoffen, dass am anderen Ende das Richtige ankommt, das war erstmal so ein Schritt. Und mich hat das tierisch gestört, dass wir ja schon auch immer wieder zu Problemen gekommen sind. Man hatte Dropouts, man hatte Konfigurationsprobleme, es kam mal gar nichts und man wusste nicht so genau, warum. Am schlimmsten waren ja die Situationen, in denen das mal nicht ging und dann doch wieder und man nicht nachvollziehen könnte, wo das herkommt. Und für mich war das ein Punkt, mich damit auseinanderzusetzen, nicht nur wie die Dinge funktionieren, sondern wie man den Gesundheitszustand oder überhaupt den Zustand von seinem System überprüfen kann. Und das Thema Netzwerkmonitoring hat halt mich ziemlich früh abgeholt. Und das war eigentlich so für mich der wesentliche Einstieg. Ich war das, wie gesagt, gewohnt von einem Tonpult kommt, wenn da halt irgendwie, wenn du alles auf einen Blick hast und wir hatten ja nun wirklich auch oder nach wie vor haben wir wunderschön ausgereizte User-Interfaces, wo ich halt als Operator eine Menge drauf gleichzeitig auch sehen kann und wenn es dann halt mal knackt, dann sage ich halt, gucke ich auf meine Mieterkette und weiß über einen Peak-Hold, das war halt Headset 7 und dann schicke ich nochmal jemanden los, der dann vielleicht an dem Kabel mal guckt, ob da irgendwas komisch ist. Diese Möglichkeit zu haben von meinem Netzwerk, hat mir gefehlt. Und das habe ich gesucht. Ich habe dann sehr früh gemerkt, es gibt Leute, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Leute, die das offenbar verstehen, was da drin passiert und das auch darstellen können und einen Fehler erkennen können oder halt Schwierigkeiten erkennen können, bevor das zu Problemen führt. Aber sowas gab es ja in erster Linie im Rechenzentrumsumfeld oder halt bei großen Infrastrukturen, also
Telcos. Und eher in diesem IT-Umfeld.
Ja, natürlich, ja. Klar. Klassische IT-Anwendungen, das heißt, da musstest du dann schon auch mit deinen handgeklöppelten Linux-Servern irgendwie selber anfangen, irgendwelche Dinge aufzubauen und das war überhaupt nicht für den Einsatzzweck gedacht, in dem wir das gebraucht haben. Also schnell, kurzfristig was überhaupt in Betrieb zu nehmen und dann halt auch noch auf Veränderungen reagieren zu können, dafür war das nicht gemacht. In einem Rechenzentrumsumfeld, wenn du sagst, ich habe jetzt 2 Jahre Vorlaufzeit, bis das Ding gebaut wird und dann halt auch noch irgendwie Wochen oder Monate Implementationszeit, kann man sowas halt alles machen und auch in einen wunderschönen Zustand überführen. Und ich habe immer nach dieser Lücke dann gesucht. Das hat mich sehr angetrieben. Also jetzt sind wir aber auch schon ziemlich tief drin in dem Nerdtum, in dem ich da irgendwie quasi abgedriftet bin. Und ich habe dann halt einfach nach einigen Jahren, die ich das dann so gemacht habe, so, weiß nicht, um 2010 rum, immer mehr Menschen gehabt, die auch gesagt haben, hey, kannst du das nicht mal unseren Leuten erklären? Kannst du nicht mal zu uns in die Firma kommen? Kannst du nicht mal vorbeikommen? Und dein Wissen darüber vermitteln oder halt uns mal erzählen, was wir machen können. Denn so Formate, in denen man sich innerhalb der Branche weiterbilden konnte, die waren halt sehr dünn gesät. Auch klassische IT-Ausbildungen hatten in aller Regel ziemlich wenig Berührung mit der Branche, in der wir unterwegs waren. Die Szenarien, die da beschrieben worden sind, die passten nicht zu uns. Das war alles sehr abstrakt, wenn man da was mitnehmen wollte oder man musste halt schon sehr tief eintauchen, um dann wieder zurückzukommen. Und daraus hat sich das entwickelt, aus so einem ersten, kannst du nicht mal bei uns sowas machen, wurde das dann immer mehr und ich habe so 2012 war ich bei der Olympiade in London mit dabei und habe dann im Nachgang noch ein paar Jobs gemacht und hatte mal so Ende des Jahres einen ziemlichen Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt weiter auf dem Level in der Geschwindigkeit weiter von Projekt zu Projekt haste, dann geht das nicht mehr lange gut mit mir. Und habe dann mir eine Zeit lang mal Gedanken darüber gemacht, was möchte ich denn eigentlich, was macht mir Spaß in dem, was ich gerade tue, und dieses ganze Thema Wissensvermittlung, Dinge weitergeben an andere, das hat mir immer sehr, sehr viel Freude bereitet. Mhm. Das hat mir großen Spaß gebracht, das hat eine ganz andere Planungssicherheit gegeben, weil man sowas auch mit viel Vorlauf und unabhängig von Dritten irgendwie planen und aufsetzen konnte. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich gesagt habe, das ist was, das möchte ich jetzt einfach auch noch vertiefen und weitermachen. Hm. Und habe das dann eigentlich auch über Jahre immer nebenbei gemacht.
Okay.
Was mich hier interessiert, du warst ja relativ früh und vorne mit dabei und hast dann irgendwann angefangen, dein Wissen zu vermitteln. Wo hast du dir denn in den ersten Jahren das Wissen überhaupt hergeholt? Weil das ist ja nicht so wie heute, da gab es schon 10 Bücher drüber oder vielleicht sogar ein Videotutorial, das war zu der Zeit ja undenkbar. Und du hast gesagt, da gab es dann irgendwo Leute, die da schon Wissen hatten, was in dieser Blackbox passiert, aber wie bist du zu der Zeit an dein Wissen gekommen oder war das viel Try and Error?
Naja, das Internet gab es ja schon, das ging auch schon, das war vielleicht alles noch ein bisschen weniger konsumerfreundlich, um an Informationen ranzukommen. Und insofern war das natürlich schon die Informationsquelle. Ich habe aber natürlich auch einen Austausch gehabt mit Gleichgesinnten. Also es gab ja nicht nur mich, sondern viele, die diese Themen hatten und Probleme hatten. Es gab die Hersteller, die für die das auch alles irgendwie Erfahrungen waren und auch Erfahrungsberichte, die die brauchten. Und ein hohes Maß an Austausch hat da schon auch unter den Kollegen stattgefunden. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt so auf irgendeine Quelle zeigen könnte und sagen könnte, das habe ich dann gemacht und danach wusste ich, wie es geht, sondern das ist einfach ein Erfahrungsaufbau über viele Jahre gewesen und konsequente Neugierde, die mich getrieben hat einfach.
Ganz viele Netzwerkbücher und nach das Wissen abarbeiten, glaube ich. Ja.
Ja, aber auch das andere Netzwerk, was er sagte, ne? Also das ist ja auch die Doppeldeutigkeit beim Titel dieses Podcasts.
Das stimmt, ja.
Dass das Netzwerk, ja, aus Kabeln bestehen kann, aber auch aus Menschen, die man kennt, wo man sich gegenseitig mit Infos weiterhilft und gegenseitig Sachen beibringt.
Ja. Das heißt, du hast irgendwann diese Dozententätigkeit quasi vertieft, hast dich weiter mit diesem Netzwerkthema quasi beschäftigt und das war so 2010, 2012 rum und 2017 bist du dann zu Neumann gegangen.
Ja, ich muss gerade mich korrigieren. Also 2017 habe ich zwar tatsächlich fast schon ausschließlich nur noch für Neumann dann am Ende gearbeitet, auch schon vorbereitend auf die Rolle, aber mein Arbeitsvertrag ist mit dem 01.01.2018 wirksam geworden.
Ah, okay.
Ja.
Ja, gut. Und der Zwischenzeit, hast du dich hauptsächlich auf Dozieren konzentriert oder
nee,
auch normal, sage ich mal, als Freelancer weitergearbeitet, aber nicht mehr in dem Pensum, wie es?
Ja, ich habe andere Projekte gemacht. Also das war, glaube ich, vielleicht so am ehesten die Entwicklung über meine gesamte berufliche Karriere. Ich habe in den allerersten Jahren, damals habe ich noch in Köln gewohnt, habe ich auch sehr, sehr viel Tagesgeschäft gemacht. Also Jobs gemacht, wo ich morgens hingegangen bin und abends im Grunde fertig war mit dem Projekt. Und ich habe dann das ein paar Jahre gemacht und dann gemerkt, das war es noch nicht. Irgendwie bin ich noch nicht fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, das die nächsten 40 Jahre jetzt so weiterzumachen. Und habe dann nochmal angefangen zu studieren, Audiologie und Hörtechnik, das war damals
sagt mir gar nichts, das habe ich noch nie gehört. Kannst du es kurz umschreiben, was genau das ist?
Ja, das war so der Versuch, also in der Hochschullandschaft gab es damals eigentlich die Physiker, die so technische Akustik gemacht haben und Auswirkungen von Vibrationen auf irgendwelche Bauteile oder so untersucht haben. Und dann gab es die Mediziner, die halt einfach sich mit dem Gehör und dem Menschen, also dem Wahrnehmungsteil quasi beschäftigt haben und all den Störungen, die das Ganze natürlich auch haben kann. Und es gab die Künstler, also die Tonmeister, die in Detmold studiert haben oder dann in Düsseldorf die Toningenieure, wo im Grunde genommen Musik oder Akustik nochmal aus einer ganz anderen Rolle heraus einen Stellenwert hatte. Aber es gab eigentlich ziemlich wenig Überschneidungen zwischen den Disziplinen. Und es gab aber gleichzeitig in den, ich weiß nicht, ob das in den 90ern schon angefangen hat, aber irgendwann zu der Zeit ein Bestreben in der Hochschullandschaft, diese Synergien auch zu finden und zu heben. Und man hat dann ein Kompetenzzentrum Hören, hieß das, in Oldenburg eingerichtet, weil es dort sowohl eine Fachhochschule gab, als auch eine Universität, die sehr tief in den Bereichen schon unterwegs waren und verankert waren. Hm. Und die Idee war, mit diesem Studiengang einen generellen Audiologen heranzubilden, der in all diesen Disziplinen ein Grundwissen hat, der versteht, wovon die einen reden und erkennt, dass das den anderen vielleicht helfen könnte und der quasi so als Bindeglied zwischen diesen drei Ebenen der technischen Akustik, den Medizinern und den Künstlern quasi dann halt seinen Platz findet.
Die, das Studium ging dann bis 2015?
Ich habe das nicht zu Ende gemacht, sondern erfolgreich abgebrochen. okay. Ich habe da
zum Beginn genau in dieses Fettnäpfchen getreten.
Nö, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also mich hat das eigentlich dahin gebracht, wo ich immer sein wollte. Nämlich dann über mein Studium habe ich halt meinen alten Seilschaften gesagt, so ich kann jetzt nicht mehr für einen Tag mal eben irgendwo hinfahren. Ich brauche aber auch Kohle. Also wenn ihr mich buchen wollt, dann macht das Sinn, dass ihr mich vielleicht mal für eine Woche oder länger bucht. Mhm. Und dann hat sich automatisch für mich damit das ganze Thema verändert, welche Jobs ich gemacht habe. Und plötzlich bin ich dann halt für eine Woche hierhin gefahren oder für eine Woche da geflogen. Und dann waren auch die Herausforderungen ganz andere. Die waren thematisch komplexer. Man hat halt einfach auch einen anderen Austausch wieder mit den Kollegen gehabt, weil man natürlich viel mehr Zeit auch intensiver miteinander verbracht hat. Ich bin dann ziemlich viel in der Automotive-Branche auch abgedriftet und bin da auf diesem Wanderzirkus der Automessen unterwegs gewesen. Eigentlich hat mich das dahin gebracht, dass ich nach 2 Jahren gesagt habe, ich habe gar keine Zeit mehr zum Studieren. Das, was ich jetzt mache, das macht mich so glücklich und eigentlich ist das das, wo ich immer hin wollte. Ich lasse das wieder sein. Mich hat das Studium insofern dahin gebracht, wo ich eigentlich hin wollte. Ich musste nur noch mal einen kleinen Umweg nehmen und mir noch mal darüber sehr sicher werden.
Manchmal braucht es halt diesen.
Genau, das braucht Zeit und das hat auch bestimmt nicht geschadet, dass ich dann auch noch mal diese ganzen Grundlagen im Bereich Physik, Mathematik etc. einmal mitmachen durfte, was ich da so im technischen Studium eines Diplom-Ingenieurs.
Eine letzte Frage zu diesem Studium. Wie sehr kam da schon so Audioprotokolle und Technik,
das hatte technische da Sachen?
Gar nichts wahrscheinlich, ne?
Also wir haben schon diese
physikalische Ebene eher.
Nee, Signalverarbeitung spielt da schon eine sehr, sehr große Rolle. Aber da sind wir eher wieder auf der Anwendungsebene, weil ein wesentliches Forschungsfeld zu der Zeit waren eigentlich die Dinge, die man schon im Bereich Studiotechnik konnte, vor allem im Bereich Audio-Restauration, Plugins etc., auf möglichst möglichst wenig rechenintensive Systeme zu übertragen, denn das ist das, was heutzutage in jedem Hörgerät spielt. Da brauchst du aber halt einen Prozessor, der halt sehr, sehr viel weniger Ressourcen verbraucht, weil kein Platz da ist und natürlich die Energieversorgung ein Problem
Batterie,
ist.
Und,
genau, und um jetzt mit so einer kleinen Knopfzelle so ein Feuerwerk an Studiotechnik mal ein paar Tage zu betreiben, das waren eigentlich so damals so Kernthematiken, mit denen sich viele beschäftigt haben.
Ah, okay.
Also ganz
anderes eigentlich.
Genau, was ganz anderes. Aber darum ging es ja auch, ne, diesen Perspektivwechsel mal zu haben.
Klasse, und, cool.
Ja, was anderes zu sehen.
Ja, um den Bogen vielleicht nochmal zu schlagen, das ist ja auch das Schöne in der Veranstaltungsbranche, mal was ganz anderes zu machen, hat ja auch bei uns in der Branche dazu geführt, in ganz vielen Feldern, dass sich da immer und auch weiterhin neue Berufe entwickeln oder Berufszweige und auch neue Tätigkeitsfelder.
Da kommen wir vielleicht gleich nachher nochmal drauf zu sprechen, auf das Thema. Jetzt hast dein Studium abgeschlossen, hast sehr viel auf großen Projekten, größeren Projekten gearbeitet mit anderen Strukturen, hast dann da mehr Fachwissen, Austausch bekommen und hast dann da eher Projektleitung gemacht oder technische Leitung oder in welcher Hierarchieebene warst du da eher tätig?
Das war sehr wechselhaft.
Okay.
Also ich habe von der Fachplanung über die Werksplanung, über technische Projektleitung, kaufmännische Projektleitung oder als Techniker immer mal gearbeitet. Das hatte
kaufmännisch auch?
Auch also kaufmännisch, auch, ja. Okay. Das gab es auch.
Ich habe das bewusst gefragt, weil das sind ja jetzt schon sehr breit gefächerte Themen, die dir wahrscheinlich jetzt bei deinem Job, und das kommt die Brücke, bei Neumann und Müller sehr helfen. Kannst du einmal kurz umschreiben, wer ist Neumann und Müller? Weil wir haben uns vorhin darüber kurz unterhalten, dass wir Neumann und Müller zwar kennen, die Dimensionen von Neumann und Müller aber gar nicht so richtig einschätzen können. und wie genau deine Jobrolle gerade bei Norman und Müller ist.
Okay.
Viele Fragen.
Ja, ja. Ist ja gut, wir haben ja Zeit. Ja, Neumann und Müller, fange ich damit mal an. Gegründet durch die Namensgeber Jürgen Neumann und Eberhard Müller vor mittlerweile über 40 Jahren. Ich muss gerade überlegen, ob es 43 jetzt gerade sind. Ich glaube schon. In den 80er Jahren halt, als das Thema Veranstaltungstechnik in der Form, wie wir das heute wahrnehmen, überhaupt noch nicht so strukturiert und professionalisiert war, haben die beiden sich schon während ihres Studiums und als Folge ihres Studiums in Düsseldorf, Bild- und Tontechnik haben die beiden studiert, zusammengetan und gesagt, hey, dieses Thema Beschallung insbesondere braucht ja halt einen anderen Grad an Professionalisierung, als es den zu dem Zeitpunkt wahrnehmbar gab, haben dieses Unternehmen ganz klassisch, ganz klein in der Garage gegründet, haben nach und nach Menschen aus ihrem Umfeld mit einbezogen und hatten halt aufgrund der Tatsache, dass sie halt einfach von Beginn an auch einfach gut ausgebildete Menschen um sich herum hatten, dann auch schnell einen guten Ruf. Ja, und das Unternehmen ist einfach über 40 Jahre immer gewachsen, größer geworden. Mittlerweile sind die beiden auch nicht mehr aktiver Bestandteil des Unternehmens, sondern halt in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und Neumann und Müller existiert nach wie vor. Wir sind in mehreren Geschäftsfeldern unterwegs oder Geschäftsbereichen unterwegs. Das Klassische, für das wir wahrscheinlich auch am ehesten wahrgenommen werden, ist das eben Event-Business. Also temporäre Einzelinstallationen kann man halt auch sagen. Ne? Also die ganz üblichen Beauftragungen von, wir haben hier eine einzelne Veranstaltung oder eine Serie von Veranstaltungen von ganz klein bis ganz groß. Und das ist halt ein wesentlicher Kerngeschäftsbereich, wie gesagt, der nicht nur für die Identifikation, glaube ich, dieser Marke eine große Rolle spielt, sondern auch tatsächlich immer noch ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftes ist. Wir sind aber eben auch aufgestellt im Bereich Partnerschaften mit festen Häusern, das nennen wir Venue Service. Also wir haben viele Möglichkeiten, Kooperationspartnerschaften mit bestehenden Häusern einzugehen, um den Betrieb von interner Technik zum Beispiel im Auftrag aufrechtzuerhalten und viele Dinge abzuwickeln. Das ist ein großer Bereich bei uns. Wir sind Servicepartner einiger Messestandorte in Deutschland und in Spanien und haben das Thema Seilabhängung auf Messen, aber auch das als Lieferant für Medientechnik da halt einen speziellen Bereich aufgemacht, der eben auch als eigener Geschäftsbereich bei uns firmiert. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, die Großen auf jeden Fall schon mal genannt. Neumann und Müller selber hat uns ungefähr aktuell um die 900 Mitarbeiter verteilt auf gut 20 Standorte.
Auch in Spanien habe ich dann.
Ja, wobei wir da tatsächlich dann ein bisschen unterscheiden müssen. Wenn ich von Neumann und Müller spreche, spreche ich in aller Regel von der Neumann und Müller Veranstaltungstechnik GmbH und Co. KG. Mhm. Wir sind Teil einer Unternehmensgruppe und das spanische Unternehmen ist quasi ein Schwesterunternehmen, weil das eine eigene Rechtsform halt haben muss, um da in Spanien auch entsprechend tätig sein zu dürfen und Mitarbeiter anzustellen. Das ist jetzt aber im unmittelbaren Miteinander nicht zwingend immer wahrnehmbar. Also da verschieben oder da sind die Strukturen dann durchlässig und wir nehmen das schon als Bestandteil unseres Unternehmens wahr.
Ihr habt also einen Standort in Spanien. Ihr habt 20 Standorte hier in Deutschland, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Davon ist einer der Standorte, in dem wir gerade sitzen, das ICT. Das ICT ist ein Gewerk innerhalb von Neumann. Magst du kurz umschreiben? Aber habe ich das? Du guckst gerade so, ha, das ist vielleicht nicht ganz richtig.
Ja, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Deswegen, ich würde noch mal kurz da ansetzen, wo ich gerade bei den Geschäftsbereichen aufgehört habe. Also in den Geschäftsbereichen, in denen wir tätig sind, haben wir grundsätzlich 6 Gewerke, die wir dort unterbringen. Licht, Ton, Video, Rigging, IT und Strom. Das sind so unsere Kerngewerke, die quasi als Modul in all den Geschäftsbereichen zum Einsatz kommen. Und dann haben wir halt eben als ein oder dann haben wir verschiedene Serviceabteilungen noch im Haus, wie das Thema ICT, was quasi im Grunde genommen eine große Schnittmenge mit dem Gewerk Event-IT bildet, aber eben eigene Applikationen auf der Infrastruktur von IT-Technik anbietet für unsere Kunden. War das jetzt zu abstrakt?
Ja, so ein bisschen. Mich hast du beim zweiten Satz verloren.
Okay.
Wir teilen uns das ja immer so auf. Genau. Ich bin derjenige, der die Fachfragen stellt und Sebastian ist da, um das Verständnis zu bringen. Jetzt muss ich Sebastian kurz angucken.
Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten, das machen wir ja eigentlich mit allen unseren Gästen. Um vielleicht mal ein einfaches Beispiel zu nennen, was du eben gesagt hast, dass ihr vermietet ja auch Rechner, also Computer, PCs, Laptops, was auch immer, und die imaget ihr. Das heißt, es gibt ein aktuelles Image mit Treibern, mit Software, die da drauf soll, und bei jedem...
Also Image, das ist eine Abbilddatei, eine Abbildung oder Abbilddatei, ist das richtig? Gibt es das deutsche Wort?
Das ist, dann hast du es jetzt erfunden, aber ja.
Ein Ist-Zustand von dem Betriebssystem
mit Software. Genau. Und das habt ihr natürlich, also ihr habt jetzt nicht nur 10 Laptops im Betrieb, sondern keine Ahnung wie viele, das ist auch egal, aber das sind andere Dimensionen und die müssen natürlich auch alle DSGVO-konform, weil ihr vermietet die, damit da irgendjemand wahrscheinlich eine PowerPoint oder was anderes drauf zeigt, und dann muss das auf jeden Fall nach der Veranstaltung darunter gelöscht werden, das muss sicher sein, aber du willst natürlich auch sicherstellen, dass dieser Rechner beim nächsten Mal die aktuellsten Updates, Treiber, was auch immer hat, damit er einfach immer auf dem neuesten Stand ist. Und damit man das halt einfach schnell und effizient macht, habt ihr da, also das ist, glaube ich, das Beispiel, was sich die meisten Leute vorstellen können, dafür Applikationen entwickelt, damit ihr das möglichst schnell und effizient machen könnt und auch nachverfolgen könnt, welcher Rechner jetzt auf welchem Stand ist und welcher noch nicht.
Genau, das ist jetzt quasi eine interne Notwendigkeit, die wir haben, dass wir einfach sagen wollen, wir brauchen auf unseren Rechnern, die unterwegs sind, natürlich einen definierten Zustand, damit der Techniker, der den bekommt, oder der Kunde, der den bekommt, weiß, was er da erwarten kann. Tatsächlich sind die Rechnersysteme, die wir haben, in erster Linie für die Eigenverwendung gedacht. Also es ist nicht zwingend oder nicht unser Ansinnen, das fremd zu vermieten und zu sagen, hier, wir sind Lieferant für Geräte, sondern das ist tatsächlich so, dass wir die in erster Linie haben, um sie selber auch einzusetzen. Aber die Kollegen, die erwarten natürlich, dass das eben nach neuestem Stand der Technik und nach vor allem definierten Betriebszuständen dann da ankommt, dass bestimmte Software vorinstalliert ist, andere eben auch nicht. Und du hast gerade schon ein wichtiges Wort gesagt, das Thema DSGVO-konform, die Dinger dann auch betreiben zu können, verlangt halt einfach auch nach einem Mechanismus, dass nach Ablauf dieses Jobs personenbezogene Daten in dem Fall ja auch wieder sicher gelöscht werden. Das heißt aber ja nicht zwingend bei jedem Rechnereinsatz, dass auch personenbezogene Daten da überhaupt drauf landen. Wenn ich jetzt irgendwie nur meinen Projektor damit eingestellt habe, dann ist das einfach wahrscheinlich nicht passiert. Nichtsdestotrotz ist es bei uns so, dass in der wahren Annahme, also wenn das Gerät vom Job zurückkommt, alle Rechner grundsätzlich eben wieder in den aktuellsten definierten Zustand, der für dieses Gerät oder diese Geräteklasse definiert worden ist, versetzt werden. Und das ist tatsächlich was die Kollegen im Bereich ICT hier betreuen und entwickeln. Ist aber jetzt erstmal nichts, was der Kunde bei uns bekommen kann. Aber wenn wir eine Applikation beschreiben wollen, die, glaube ich, für jeden griffig ist und die man dann auch als Dienstleistung bei uns einkaufen kann, ist einfach das zur Verfügung stellen, zum Beispiel von einem WLAN-Netzwerk auf einem Messestand, um jemandem Internetzugang oder die Anbindung an ein Firmenintranet oder so zu gewährleisten. Das wäre so ein klassischer Anwendungsfall, wo unsere Kollegen dann hier zum Einsatz kommen.
Vom ICT?
Ja.
Von dem Gewerk ICT.
Genau, ja. Wobei die halt intern auch, also es gibt sowohl Kunden, die direkt betreut werden von unseren ICT-Kollegen, aber es ist eben so, dass auch die ganz normalen Kollegen aus dem Eventgeschäft oder auch in dem Venue auf ICT als Supportabteilung zurückgreifen und sagen, hey, ich habe hier einen Kunden, der möchte, weiß ich, einen Messestand mit Ton, Licht, Video und der will auch IT haben, könnt ihr das für mich machen? Oder ich habe hier einen Grad an Vorplanung schon mal angefangen zu machen, könnt ihr mal drüber gucken und das mal validieren? Und ist sehr fließend, also die Einbindung in das Geschäft der jeweiligen Geschäftsbereiche.
Ganz kurz noch, bevor du, Sebastian, ICT haben wir, glaube ich, nie erklärt, was das heißt. Was ist die Abkürzung ICT?
Information and Communication Technology. Im Deutschen wird das gerne IKT, auch abgekürzt, sehr sperrig. Aber wenn man halt im Bereich IT unterwegs ist und da den Schwerpunkt Kommunikation auch, also die Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten sieht, dann ist der Überbegriff eigentlich für dieses Gesamtgewerk immer ICT im internationalen Sprachgebrauch und gar nicht IT. Und deswegen war das für uns naheliegend, das einfach daran zu schreiben, weil Veranstaltungstechnik beschreibt es halt auch am besten, was wir in dem Teil ja machen.
Ja. Sebastian.
Dann habt ihr ja quasi, ich weiß nicht, ob man es Einsatzfelder nehmen kann, also ihr könnt eine komplette Infrastruktur zum einen für eine Veranstaltung erstellen, zum anderen seid ihr aber auch der Support für kleinere, also für Veranstaltungen, die nicht so eine Komplexität haben, aber einfach nur mal eine Endkontrolle zu haben oder nochmal ein Feedback abzugeben, an der Stelle braucht die andere Abteilung vielleicht Hilfe, Unterstützung und die können dann auf euch zurückgreifen. Mhm. Das ist natürlich ziemlich praktisch, wenn du dein eigenes Support-Team, aber auch, die können halt auch mehr, die können halt auch eine ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen.
Wir hatten vorhin im Vorgespräch bei euch drüben gestanden und dazu das eigentlich, finde ich, ziemlich passend beschrieben. Das ICT ist so die Hinterhand, das ist so der Joker, den man ziehen kann, wenn man auf einer Veranstaltung ist und Hilfe braucht.
Ja, also ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, dass wir ja ein bisschen aufpassen müssen. Veranstaltungstechnik hat schon seit langer Zeit jetzt IT-Technik vereinnahmt und es gibt eigentlich ja kaum einen Veranstaltungstechnik-Job mehr, ein klassisches Event, wo nicht in irgendeiner Weise auch IT-Technik zum Einsatz kommt. Das muss ja gar nicht immer das klassische Netzwerk sein, aber jedes Gerät, was irgendwie eine Netzwerkschnittstelle hat und auf die Art und Weise kommuniziert, ist es dann am Ende doch auch wieder, ne? Und hat ein Stück weit auch eine IT-Identität. Und unser Bestreben ist es im Grunde genommen ja schon, unseren Kollegen so viel Selbstständigkeit und Autonomie und Wissen mit an die Hand zu geben, um im Kleinen die Herausforderungen, die das mit sich bringt, auch bestmöglich zu lösen. Deswegen eine Aufgabe der Kollegen hier aus dem Bereich ICT ist eben auch interne Schulungsformate durchzuführen und weiterzuentwickeln. Und wir haben halt ein sehr, sehr regelmäßiges Angebot an Basisschulungen, aber auch an fortgeschrittenen Schulungen in verschiedenen Bereichen. Alle unsere Azubis durchlaufen mehrtägiges Training im Rahmen ihrer Ausbildung. Also das ist auch ein wesentlicher Standpunkt, also dieses Wissen einfach weiter zu vermitteln. Und das Angebot besteht halt immer für den Projektleiter zu sagen, an der Stelle möchte ich das jetzt nicht mehr selber verantworten oder selber machen. Jetzt buche ich mir diese Leistung in-house einfach mit dazu. Und dann kann das auch noch sehr mehrstufig sein oder verschiedene Ausprägungen annehmen. Entweder übergebe ich das komplett und habe halt einfach auch Techniker dann oder Administratoren mit vor Ort und habe Spezialisten dann in meinem Projekt zur Verfügung. Oder ich sichere mir einfach den Remote-Support, indem ich halt, also das setzt dann in der Regel voraus, dass man mindestens mal in der Phase der Fachplanung auch miteinander kooperiert hat und schon mal eine Idee davon hat, was das andere System dann überhaupt machen soll und entsprechend einen gleichen Planstand kennt und so, um schnell helfen zu können.
Du hast den springenden Punkt, glaube ich, eben gerade schon genannt, Remote-Support. Also das ICT ist ein Gewerk, was hauptsächlich in der Planung am besten Fall integriert wird und dann aber die Möglichkeit hat, nicht nur vor Ort zu helfen, sondern halt eben auch remote zu helfen.
Richtig. Das ist zwar technisch möglich, aber in der Regel, also das ist ja den Zustand, den wir uns am wenigsten wünschen, denn dann ist das Kind meist in den Brunnen gefallen, aber im besten Fall haben wir das halt geschafft, vorher schon zu einem Konzept mit zu verhelfen, was denn diesen Zustand gar nicht mehr zulässt.
Ja. Dieses Thema Remote würde ich gleich nochmal aufgreifen, vielleicht nochmal kurz vorn angefangen. Anwendungsbeispiel, wir haben eine Veranstaltung, ihr macht zum Beispiel eine Messe, wo ihr flächendeckend WLAN bereitstellen müsst. Dann kommt dann in eurer Struktur kommt der Verkäufer oder der Projektleiter, sage ich mal, auf das ICT zu und sagt, ich möchte bitte, oder wir haben einen Kundenwunsch, das möchten wir anbieten, an der Ausschreibung möchten wir teilnehmen. Welche Informationen muss der oder braucht das ICT dann, um zu arbeiten? Oder andersrum gefragt, wo hilft das ICT dann? Macht es die komplette Fachplanung vom Netzwerk zum Beispiel? Oder sagt sie, naja, das und grob braucht ihr mal und wenn ihr dann in dem Bereich des, sagen wir mal, typischen Prep seid, dann kommen wir nochmal dazu, konfigurieren einmal das Netzwerk und gut ist. So. Wie so ein typischer, sag ich mal, Freiberufler, der sich mit Netzwerktechnik als Freiberufler, den man dann dazu in der Umsetzungsphase dazu holt, oder fängt das ICT schon viel früher an?
Im besten Fall ja, aber das sind jetzt auch sehr, sehr viele Variablen, die du da gerade mit reingezeichnet hast, weil wir diesen einen typischen Fall eigentlich nicht kennen und auch nicht sagen können, wir machen immer Projekte, die so und so geartet sind, ist es sehr schwer, da jetzt eine pauschale Antwort drauf zu geben. Mhm. Alles, was du beschrieben hast, ist möglich. Mhm. Dieses, ich mache in einer frühen Phase, lasse ich einfach mal jemanden mit drüber gucken und meinen Materialbestand vielleicht nochmal mit anpassen oder mir eine Empfehlung aussprechen. Also diese beratende Tätigkeit kann halt eine Rolle sein. Es kann sein, dass ich mir die gesamte Fachplanung halt von den ICT-Kollegen machen lasse und dann aber trotzdem die Ausführung hinterher selber mache. Es kann sein, dass ich mir die Fachplanung und die Durchführung halt einfach komplett hier abhole oder auch in Unterstützung abhole. Das kann ja sein, dass es dann halt vielleicht nicht alle Kräfte, die man vor Ort braucht, aus der ICT-Abteilung gibt, weil man halt vielleicht noch irgendwie Ressourcen zusammentun kann und sagen kann, hier, ich habe hier noch irgendwie 2-3 Halbtagesgewerke, wo ein Techniker nicht voll ausgelastet ist, kann der dann mit dir zusammen da vielleicht irgendwie ein bisschen Infrastruktur verbringen. Also da ist der Übergang fließend und an der Stelle hilft es uns halt als großes Unternehmen, dass wir dann halt auch bei solchen Projekten natürlich versuchen können, die Synergien einfach zu finden und zu heben. Mhm. Das klappt mal besser, das klappt mal nicht so gut, ist aber in erster Linie eine Frage von Kommunikation.
Mhm. Ich finde das eine gute Idee, das in-house zu haben. Da sind die Wege kürzer oder vielleicht auch die Hemmschwelle mal zu fragen kürzer. Zudem kennt ihr das Material oder schafft es wahrscheinlich sogar selbst mit an oder entwickelt dann auch, weiß ich nicht, Applikationen, die auf das Material abgestimmt sind oder überlegt euch sogar, wie muss das haptisch aussehen, damit das einfach auf dem Job zu bedienen ist. Also da seid ihr, das ist halt gut, so ein Expertenteam, glaube ich, in der Hinterhand zu haben und dann halt auch immer zu wissen, das ist das Material, das kennen wir auch, das können wir uns auch mal selber hier zusammenstecken und Sachen ausprobieren oder nachvollziehen. Das ist halt schon ein großer Vorteil, ne? Dass man sowas vorhalten kann. Und dadurch seid ihr halt flexibel, weil es dieses Expertenteam gibt, was man dann individuell dazu buchen kann, also in-house, und dann dadurch aber auch kurze Zeiträume bestimmen kann. Also du musst halt nicht jedes Mal einen Tagessatz in Anführungsstrichen, genau, für, damit du dir überhaupt diese Person leisten kannst, sondern ihr könnt das halt einfach auf so viele Projekte verteilen und da anpassen, wie ihr es braucht. Das ist schon.
Ich würde fast schon so weit gehen zu sagen, naja, jetzt hat man dieses Netzwerkgewerk quasi fertig. Nicht fertig im Sinne von vollumfänglich gedacht, aber kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben ein Unternehmen oder wir haben generell es geschafft, ein Netzwerkgewerk zu implementieren. Wir haben ein Rigging-Gewerk, wir haben eben gerade über Rigging gesprochen, wir haben ein Lichtgewerk, wir haben ein Tongewerk. Und die sprechen ja sowieso, sag ich mal, miteinander und die Projektleiter holen sich, wenn sie Licht brauchen, das Lichtgewerk mit ins Boot. Jetzt brauchen sie halt auch Infrastruktur und das ICT ist ja generell erstmal für Infrastruktur da, um eine Signalinfrastruktur zu schaffen. Ich brauche eine Signalinfrastruktur, ich hole mir das ICT mit ans Board, an Bord. Mhm.
Ja, ich kämpfe gerade immer noch so ein bisschen damit, ist das wirklich nur Infrastruktur oder nicht? Also wir bauen natürlich.
Wir hatten drüben eben gerade bei euch gestanden und du hattest eine sehr klare Trennung gemacht zwischen, wir haben die Anwendungsschicht.
Genau.
Und die Infrastrukturschicht. Und die Infrastrukturschicht ist das, was bei euch betreut wird.
Aber das trennt sich nicht über die Abteilung tatsächlich. Also okay, das ist so, dass man da schon sehr genau trennen muss. Baue ich eine Infrastruktur, entweder für die anderen Gewerke, das kann ja halt auch, ist ja so ein klassischer Fall, wo wir oft dran denken, wenn wir über IT in der Eventtechnik reden, dass man eigentlich Gewerke, Netze baut für die anderen. Aber es gibt halt eben auch den Fall, dass wir völlig losgelöst davon für einen Kunden Infrastruktur bauen, weil der eine Applikation braucht. Und das kann halt sein, er hat halt CCTV auf dem Gelände, was er gerne nutzen möchte. Oder er hätte gerne Klassiker natürlich eben Internetzugang verteilt an verschiedenen Positionen, verkabelt oder eben auch drahtlos. Zugangskontrollsysteme, Cashless Payments, so, das sind ja so die ganzen Dinge, die man auf Veranstaltungen einfach mittlerweile sieht und die halt einfach erwarten, dass es eine funktionierende Infrastruktur darunter gibt, keine Frage. Aber das sind dann im Grunde genommen ganz andere Treiber, also eben Applikationen, die da oben drauf auf dem Netzwerklayer sitzen, die uns dazu bringen, das zu machen. Und die haben dann nichts mehr damit zu tun, Lichttechnik oder Videotechnik braucht halt irgendwie ein bisschen Steuersignale von A nach B, sondern das hat halt eine ganz andere, einen ganz anderen Fokus. Hm. Und es ist auch oft so, dass das völlig losgelöst voneinander zum Einsatz kommt. Also, dass wir für ein Kundennetz bauen, aber die Gewerkenetze laufen halt vielleicht trotzdem autark, weil es einfach auch in dem Fall nicht ausreichend viele Synergien gibt, um das genau so zu spielen.
Das ist, glaube ich, was man auch total aus den Augen verliert bei so einer Veranstaltung, weil also gut, in der Veranstaltungsbranche denkt man beim Messe vielleicht immer an die ProLight und Sound, aber es gibt ja ganz viele andere Arten von Messen auch, wo es viel, viel kleinere Stände gibt und die vielleicht auch wirklich was verkaufen auf so einer Messe. Ich war mit meiner Frau mal auf einer Bastelmesse und da sind einfach die Anzahl der Stände, dadurch, dass die viel kleiner sind, viel höher, aber jeder möchte was verkaufen. Und im Idealfall wollen die nicht alle nur mit Cash zahlen. Das heißt, die müssen ja irgendwie am besten nicht über ihre eigenen mobilen Daten eine Verbindung mit ihrem, wie heißen diese kleinen, also ihr kennt alle diese kleinen Kartenzahlgeräte. Ach so, ja. Die müssen ja irgendwie eine Verbindung zum Internet haben, damit du da bezahlen kannst. Und das ist ja dann auch eine Größenordnung, wenn da in einer Halle, keine Ahnung, 500 so Aussteller sind. Das muss ja irgendwie funktionieren. Das führt man sich erstmal gar nicht vor Augen, dass das ja auch eine Infrastruktur ist, die halt auch da sein muss, die man erstmal gar nicht vielleicht mit Veranstaltungstechnik in Verbindung bringt. Aber wer soll es denn sonst auch in so einer Location liefern? Ne?
Das finde ich halt, ich finde das cool, dass du es gerade angesprochen hast, weil da habe ich auch eben gerade drüber nachgedacht. Man kann dann natürlich jetzt einfach ein IT-System aus anrufen und sagen, wir brauchen auf der Messe für 5000 Leute Access Points. Und dann machen die erstmal große Augen, weil sie die Größe im Zweifel einfach gar nicht kennen. So, dann fangen die an irgendwie, wie befestigen wir die Access Points an der Decke? Dann müssen wir da mit Kabelbindern die irgendwo an dem Grid oder machen wir sie an der Wand fest oder sowas. Und wo man sich als Veranstaltungstechniker denkt, so Kabelbinder, okay, ich habe jetzt gerade mal kurz weggehört, da hast du halt jetzt alles in einem Haus und kannst es halt auch gewerkeübergreifend nutzen.
Ja, das was wir, glaube ich, können, darauf spielst du auch an, als Veranstaltungsbranche ist in kurzer Zeit eine große Menge Infrastruktur irgendwo einbringen, in einer Art und Weise in einen Betrieb überführen, der dann halt auch sicher für die Beteiligten und das Publikum ist. Und das am Ende halt auch wieder da rausholen. Und ja. Das ist was ein klassisches IT-Systemhaus oder ein Installationspartner wahrscheinlich eher nicht möchte oder mag und darauf auch nicht eingestellt ist in seinen Strukturen.
Darauf eingestellt ist, glaube ich, dabei ein großer Punkt, ja. Weil die also logistischen Infrastrukturen, was jetzt Transport, Lager und Fahrzeuge angeht, als auch die personellen organisatorischen Strukturen für eine Veranstaltung, also allein der Bauzeitenplan bei so einer Messe. So, dann wissen die im Zweifel ja gar nicht, wenn wir jetzt speziell um Messe sprechen, gar nicht, wo sie dann wie anfangen könnten zu arbeiten. Was du halt alles an einem Punkt hast.
Ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit so Systemhäusern aus. Ich kann mir aber auch einfach vorstellen, dass die ja normalerweise für ein Projekt, eine Installation in einem Gebäude dann die Infrastruktur mitverkaufen. Also ich glaube gar nicht, dass die einen Vermietpark hätten. Also dass die sich so viele Access Points auf Lager legen, weil das nicht ihr Kerngeschäft ist. Sowas immer wieder zu tun, sondern ja, ich gewinne Ausschreibung und dann baue ich da in dieses Gebäude die Infrastruktur und dafür wird die angeschafft. Das ist halt mit Teil der Ausschreibung gewesen. Aber auch, also diese Lagerhaltung kann ich mir kaum vorstellen, dass die das könnten. Also,
ja. Woher?
Woher, ja.
So.
Ja. Jetzt also ein Stück weit gelaufen. Ich habe gerade überlegt, wir haben an einer Stelle ein bisschen vorhin den Faden verloren, nämlich zu dem, was ich eigentlich bei Neumann und Müller mache.
Das stimmt, ja.
Und ich musste da gerade nochmal drüber nachdenken, als wir über die Aufgaben der Abteilung geredet haben. Eine Eigenart unseres Unternehmens ist, dass wir nicht einen Fachabteilungsleiter Video haben, der dann bestimmt, wie die Geschicke in dem Gewerk zu laufen haben, sondern bei uns im Unternehmen haben wir sowas an vielen Stellen und auch in diesem Bereich über Gremien und Arbeitsgruppen abgebildet. Und es gibt bei uns nicht einen Menschen, der diese Entscheidung trifft, was wir jetzt im Gewerkvideo dann kaufen oder wie wir das organisieren wollen, sondern das ist eine relativ große Gruppe von Leuten, die aus dem kaufmännischen Bereich kommen, also die Vertriebsperspektive kennen. Was wird am Markt gefordert? Wir haben Leute, die die technische Perspektive kennen. Wir haben Fachplaner mit dabei. Wir haben Leute aus der Werkstatt mit dabei, die einfach sagen können, ey, das ist aber eine sehr reparaturanfälliges Produkt, was ihr da vielleicht gerade im Auge habt oder das hat an anderer Stelle Probleme. Und aus dieser Gruppe von Leuten setzt sich ein Gremium zusammen und beschäftigt sich damit, wie wir Dinge weiterentwickeln wollen. Da geht es einerseits darum, Investitionsvorbereitungen zu machen, von Forschung und Entwicklung angefangen über dann halt Produktauswahl, Recherche, was gibt es am Markt, Zusammenarbeit mit Herstellern, das Ganze in Verkehr bringen, welches Zubehör brauchen wir, wie wollen wir es verpackt haben, aber auch das Qualitätsmanagement im Betrieb. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, müssen wir da vielleicht nochmal irgendwie an der Dokumentation was ändern, fehlt das richtige Zubehör, müssen wir halt irgendwie Leute schulen, damit wir ein Fehlerbild abstellen können, was vielleicht auftaucht und bis hin zum Abverkauf oder Gebrauchtverkauf, sekundären Nutzung, sage ich mal ganz allgemein, wird ja nicht zwingend verkauft.
Ist das?
Das ist bei uns eben abgebildet über technische Gremien oder nennt sich technische Gremien und das ist das, was in letzter Instanz in meinen Verantwortungsbereich fällt, die Arbeit der technischen Gremien möglich zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass genau das passieren kann. Deswegen, da hattest du eingangs ja nachgefragt, was eigentlich meine Aufgabe ist. Ich bin verantwortlich mit meinem Kollegen Ralf Müller für das Ressort Technik und einer der wesentlichen Aufgabenbereiche bei mir ist dieser Bereich der Sicherung, dass diese Arbeit funktioniert und stattfindet. Und da haben wir eben auch ein technisches Gremium Event-IT. Und an der Stelle wird das jetzt, glaube ich, für einen Außenstehenden schnell ein bisschen verwirrend, wo liegen die Aufgaben bei den einen und wo liegen die Aufgaben bei dem Bereich ICT, weil das tatsächlich eine Operationseinheit ist, die ja nach außen dann auch auftritt und die man als Marke oder als Organisationseinheit von Neumann und Müller wahrnehmen kann, während das andere was sehr Internes ist. Und ich bin jetzt gerade die ganze Zeit so ein bisschen am Überlegen gewesen, ja, ist das jetzt die Aufgabe von den einen oder den anderen und wie kriege ich euch das vermittelt? Deswegen musste ich den Bogen jetzt nochmal kurz drehen, damit das vielleicht ein bisschen klarer wird, wie an mancher Stelle Entscheidungen getroffen werden und warum eben trotzdem wir diese Fachabteilung hier haben, längst nicht alle Entscheidungen auch hier getroffen werden, sondern in einem Zusammenspiel aus anderen oder mit anderen.
Ich muss sagen, mich hat das eben gerade ein bisschen mehr verwirrt, deswegen muss ich halt noch einmal kurz nachfragen. Dein Jobtitel ist offiziell Head of Development. Mhm. Das heißt, du Development in dem Sinne ist nicht, also nicht, hat nichts mit der Geschäftsentwicklung zu tun, sondern du machst eigentlich eher Qualitätssicherung bei euren technischen Gremien, was, die du eben gerade angesprochen hast, was deine interne Aufgabe ist. Du machst aber auch, naja, die Leitung mit des ICTs ist es ja nicht, weil nee, das macht ja offiziell dein Kollege.
Richtig. Nein, ich bin, also der Titel, den hast du gerade schon richtig genannt, also Head of Development ist das, was auf meiner Visitenkarte steht, was in der Außendarstellung so richtig ist. Mhm. Ich leite mit Ralf zusammen den Bereich Technik bei Neumann und Müller und damit sind wir insgesamt verantwortlich für alle technischen Produktionsmittel, die es bei uns gibt, egal in welchem Gewerk. Also und eben über den gesamten Produktlebenszyklus von Produktauswahl, Forschung und Entwicklung ganz am Anfang bis hin zur Sekundärverwertung am Ende. Und alles das, was dazwischen ist, das sind dann je nachdem in verschiedenen Stationen oder verschiedenen Bereichen des Unternehmens beheimatete Dinge, über die, also die alle quasi unter dem Ressort Technik am Ende aufgehangen sind.
Das heißt, ihr seid unter anderem auch dafür verantwortlich, im Zweifel den richtigen Scheinwerfer, den richtigen Lautsprecher oder den für euch richtigen Scheinwerfer anzuschaffen bzw. in die Diskussionsrunde mit einzubringen.
Genau, das machen wir natürlich nicht alleine, sondern da haben wir eben die gerade benannten Vielzahl von Experten, die wir da halt eben auch mit zu anhören. Da gibt es eine Reihe von Menschen, die unmittelbar direkt in unserem Team arbeiten und dann eben eine Vielzahl von Leuten, die das als Teil ihres eigentlichen Jobs im Unternehmen auch mitmachen. Und jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren.
wir waren dabei stehen geblieben. Du machst quasi das ist dein Verantwortungsbereich.
Richtig. Und das Thema ICT ist was, was ich halt aufgrund meiner eigenen Karriere und meiner Vorgeschichte einfach auch natürlich mitgebracht habe und als Idee mit, als eine Idee oder ein Projekt am Ende von vielen hier mit auf den Weg gebracht habe. Aber ist sicherlich eins, gerade wenn man jetzt auch uns hier besucht und das groß am Gebäude dran steht, mit dem ich auch immer am meisten noch in Verbindung gebracht werde, hier im eigenen Haus.
Hast du, ja, Sebastian nickt, er hat's auch, er geht auch mit, es ist alles gut. Muss mal jetzt kurz überlegen, wie ich die nächste Frage formuliere. Zwischenfrage, du hast Gremien angesprochen. Wenn ich als, sage ich mal, Kleinunternehmer, sobald ich Gremium höre und mehrere Leute und Absprachen und sowas, denke ich immer so, das werden ganz, ganz, ganz langsame Geschäftsprozesse. Mhm. Ist das so? Oder ist das so ein Gefühl von
Ach, naja, man könnte natürlich jetzt schon den negativen Aspekt sehen und sagen, dass wir an mancher Stelle vielleicht nicht so schnell sind in der Entscheidungsfindung, wie andere das sind, aber das hängt dann auch von den Entscheidungen ab. Also wir haben gerade auch unter den Krisenjahren, die jetzt diese Branche mal miterlebt hat, mehrfach festgestellt, dass wir überhaupt nicht langsam schwerfällig in der Entscheidungsfindung sind, und wenn es drauf ankommt, sind wir da verdammt schnell drin. Aber wir haben auch uns immer die Zeit genommen, bei den Entscheidungen, die das möglich gemacht haben, auch lieber nochmal jemanden mehr zu fragen, nochmal eine extra Runde zu drehen. Und das hat uns eben auch vor einer Vielzahl von Fehlentscheidungen in der Vergangenheit bewahrt. Und deswegen ist diese Mischung, glaube ich, ganz entscheidend und ein Schlüssel dafür, warum wir davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, zumindest für uns der richtige Weg ist, mit vielem umzugehen. Und es hat halt auch neben der Entscheidungsfindung, die dann vielleicht auch mal eine Schleife länger braucht, den Vorteil, dass man natürlich auch von Beginn an die entscheidenden Menschen mitgenommen hat in der Entscheidung. Und das einfach auch, wenn wir dann zu dem Punkt kommen und sagen, das wollen wir jetzt aber so machen, dann herrscht darüber auch Einigkeit. Und wir fangen nicht dann an, Leute zu überzeugen, warum das eine gute Idee ist. Das wissen wir dann schon.
Also ich bin normal auch kein Freund von Arbeitsgruppen für irgendwas, weil ich auch meistens das Gefühl hatte, das verlangsamt es nur. Aber bei dem Personenkreis, den du genannt hast, das finde ich wirklich schlau, auch dass ihr über dieses Second Life nachdenkt. Das tun, glaube ich, relativ wenig Leute. Dann ist, man guckt vielleicht so ein bisschen, was ist am Markt gerade gefragt. Dann guckt man aber nur auf das Produkt. Aber du sagst, ihr guckt halt auch, wie gut kann man es reparieren, wie störanfällig ist es, wie verpackig ist. Mhm. Und das passiert, glaube ich, bei wenigen anderen. Also da ist das Produkt vorrangig vielleicht, weil das gerade total in ist, nachgefragt wird ohne Ende. Und dann wird das halt im Pappkarton gekauft und dann steht es dann da und dann steht das Lager irgendwann da und sagt, wir haben noch keine Kisten dafür oder die Kisten sind doof. Oder
halt alle mit einbezogen.
Genau, alle werden mit einbezogen, und das ist natürlich auch für die Kalkulation eines neuen Produkts relativ wichtig, weil es ist halt nicht nur das Ding, sondern es ist auch die Wartung, die Verpackung, die Lagerung, der tägliche Umgang damit, die halt so ein Produkt im Nachhinein auch nochmal echt teuer machen können, wenn Absolut. Man da im Vorhinein nicht drüber nachgedacht hat. Und ich glaube schon, dass das wirklich, wie du sagst, also wenn dann die Entscheidung getroffen ist, dann haben die alle mitgetragen und dann sind auch alle happy damit. Das ist schon relativ schlau.
So im Nachhinein, jetzt gehe ich da voll mit, was bei mir bei so Gremien immer direkt kommt, das sind so 15 Leute, wo dann per Abstimmung gesagt wird, aber das muss ja nicht unbedingt 15 Leute sein, sondern es können ja auch nur 4 oder 5 sein, und da wird man sich ja auch sehr schnell einig.
Also auch bei 15 Leuten ist das tatsächlich unproblematisch in meiner Wahrnehmung mittlerweile, muss ich auch dazu sagen. Das hängt dann aber auch ein bisschen davon ab, wie man miteinander umgeht, wie man aufgestellt ist, und wenn man halt es schafft, dass die Leute, die wirklich zu einem bestimmten Thema was zu sagen haben, an der richtigen Stelle auch Gehör finden, und die Leute, die an der Stelle sich vielleicht nicht zu 100% sicher fühlen, dann aber auch das Vertrauen bereit sind zu schenken und zu sagen, okay, das kann ich verstehen, was der sagt, da gehe ich mit, das akzeptiere ich und trage die Entscheidung dann auch mit, dann können da auch 15 Leute problemlos zu einem guten und auch schnellen Ergebnis führen. Aber das ist eine Frage der Kultur, miteinander umzugehen.
Ja, Struktur auch.
Und auch der Struktur. Und klar, da kommen wir dann wieder zurück, auch zu meinem Job. Das ist natürlich kein Selbstläufer, dass solche Dinge funktionieren. Und wir haben jetzt auch gerade im Februar wieder ein großes Treffen in Leipzig möglich gemacht. Das war auch der Verhinderer unseres ersten Termins, wo dann halt 70, 75 Leute irgendwie zusammengekommen sind, die halt eben auch Zeit hatten und dann unter einem Dach da mal 3 Tage wirklich intensivst in kleinen Gruppen und miteinander den Austausch gepflegt haben. Und das ist sehr, sehr, also solche Situationen wertschätze ich mittlerweile extrem, und das kriege ich auch immer wieder zurückgespielt. Das ist bestimmt ein Stück weit einmalig, diese Möglichkeit zu haben, auch als Techniker oder als Lagerlogistiker oder als Werkstattmitarbeiter in solche Prozesse eingebunden zu sein. Ich kannte das sonst in der Tiefe nicht vorher, aber das macht es wirklich interessant, macht es vielseitig. Und
ist das was, was du implementiert hast, diese Arbeitsweise? Oder?
Nein, das ist tatsächlich schon ein ziemlich altes, ein altes Instrument der Unternehmensführung hier. Mhm. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht hätte, sondern das gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Mhm. Die Struktur, die Zusammensetzung, aber auch die Integration dieser Gremien in das Unternehmen, die hat sich aber natürlich im Laufe der Zeit stark verändert. Von früher waren es mal vielleicht 50 Leute, die Neumann und Müller ausgemacht haben, und jetzt sind es, wie gesagt, knapp 1000. Da muss man halt immer mal wieder auch ein Fragezeichen dran machen und sich überlegen, ob das überhaupt noch repräsentiert, was da draußen gebraucht wird und so weiter. Also es ist ein steter Arbeitsauftrag, das auch weiterzuentwickeln.
Mhm. Cool. Zeig mal auch wieder die Größen von Neumann und Müller, die man so, finde ich persönlich, einfach nicht wahrnimmt.
Aber ich finde auch dieses Kultur und Struktur, das ist was ich hier sehr spannend finde, weil man kennt es normalerweise, man hat dann ein Gewerk und die möchte man, hat man an einem Standort zusammen. Mhm. Das ist aber was du sagtest, das habt ihr gar nicht so, und das ist überhaupt nicht hinderlich, das nicht so zu haben. Mhm. Ja, es gibt Logistikzentren, natürlich muss das Material irgendwo sein, das ist klar, aber vom Know-how, vom Wissen und vom Austausch macht ihr das jetzt nicht ortsabhängig.
Nee, was wir tatsächlich ortsabhängig machen, und das kann man dann auch ein bisschen an der Landkarte unserer Standorte ablesen, ist, dass wir den Anspruch haben, möglichst nah am Kunden zu sein. Und darum haben wir auch so eine Vielzahl von teilweise ja auch nicht sehr großen Standorten, wo halt in erster Linie oder im überwiegenden Falle auch Projektleiter, kaufmännische Projektleiter, die am Kunden arbeiten, mit Kunden gemeinsam Projekte umsetzen, auf die Art und Weise die Möglichkeit haben, auch über die Regionalität eine Nähe beizubehalten, Vertrauen aufzubauen. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Säule in der Art und Weise, wie wir agieren. Wir hatten das gerade schon beim Material, also das Thema Langlebigkeit, beziehungsweise lieber in langfristig gut funktionierende Produkte und dann eben entsprechend auch in Zubehör, Verpackung und Co. Zu investieren. Das Gleiche kann man auch auf der Kundenbeziehungsebene sehen. Also uns ist grundsätzlich jeder Kunde natürlich erstmal willkommen, aber wir freuen uns halt auch einfach, wenn es Kundenbeziehungen gibt, die über ein langes Miteinander, ein partnerschaftliches Miteinander und ein gegenseitiges Vertrauen dann auch ausgezeichnet sind. Denn auf die Art und Weise kann man in meiner Wahrnehmung halt nicht nur die besseren Ergebnisse über die Zeit erzielen, sondern halt auch die Höhen und Tiefen, die Geschäft und auch die Situation eines jeden Einzelnen so über die Jahre mitbringen, immer miteinander auch aushalten und gut ausgleichen. Und das macht eine Menge aus. Also es macht dann für mich zumindest auch immer die Sache viel spannender, lebenswerter und attraktiver, einfach irgendwie so in solchen Beziehungen miteinander zu arbeiten.
Man baut halt auch eine andere Vertrauensbasis auf. Ne? Wenn man das schafft, das einfach über einen großen Zeitraum zu machen, dann kommt vielleicht von euch, weil ihr die technischen Möglichkeiten kennt und dann einen Vorschlag macht, der dem Kunden noch unbekannt ist, halt auch irgendwann dieser Vertrauensvorschuss, dass man sagt, ja, wir arbeiten jetzt schon wirklich lange gut zusammen, da kommt eine neue Idee, da bin ich vielleicht skeptisch, aber die haben das immer gut gemacht, ich vertraue denen jetzt mal. Lass mal gucken.
Und das geht aber in beide Richtungen. Also ich finde, dazu gehört dann auch zu sagen, das ist zwar schön und gut, aber für das, was ihr erzielen wollt, braucht ihr das einfach nicht. Ne? Also es kann ja Beratung in beide Richtungen bedeuten.
Das finde ich auch immer spannend. Also ich als normaler Mensch und Kunde, der in irgendein Geschäft geht und was kauft, ich finde es immer toll, wenn ich da eine Fachberatung habe, die ja immer weniger wird. Ich finde es aber auch gut, wenn mir jemand sagt, was ich nicht brauche, sondern nicht einfach nur das Teuerste und Größte aufschwatzen möchte, sondern auch ganz klar sagt, was willst du mit dem Ding? Du brauchst das Große nicht.
Ja.
Nimm das Kleine oder nimm das oder nimm was ganz anderes oder überleg dir nochmal, ob du das Geld überhaupt dafür ausgeben willst. Und ich finde, das ist halt auch eine Vertrauensbasis zwischen Kunden und Anbieter, da auch mal irgendwann sagen zu können, hör mal, ich kann das gerne machen für dich, aber das ist nicht sinnvoll oder du brauchst das nicht, finde ich auch toll. Also das wünsche ich mir, ja, als Einzelkonsument in dem Umfeld, wo ich mich bewege, manchmal öfter. Also da merkt man halt, dass da das Fachpersonal halt auch in vielen Geschäften leider immer weniger wird.
Mhm. Weiter Bogen,
den wir jetzt gezogen haben. Für die weiten Bögen bin ich da.
Das war der erste Teil. Weiter geht's in Teil 2.